Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der 28. August. Wir starten jetzt gemeinsam in den Tag, auch deshalb, weil das keine ganz einfache Nacht gewesen ist, zumindest nicht für den deutschen Rechtsstaat. Was wir im sächsischen Chemnitz gesehen haben, passt nicht zu unserer Vorstellung eines Rechtsstaates, der seinen Bürgern den Dialog, auch die hitzige Debatte erlaubt, aber eben nicht die Gewaltanwendung. Das Gewaltmonopol des Staates wurde heute Nacht gebrochen. Mehrfach. Es gab Selbstjustiz. Es gab eine Menschenjagd. Es gab Chemnitzer Bürger, die unbehelligt mit dem Hitlergruß durch ihre Innenstadt marschiert sind. Das Geschehen von Chemnitz zeigt die ganze Trostlosigkeit des deutschen Sicherheitsapparates. Es ist derselbe Sicherheitsapparat übrigens, der illegale Grenzübertritte zulässt, der Gefährder beobachtet, aber nicht aus dem Spiel nimmt, der vielerorts sogenannte No-Go-Areas in Deutschland hat entstehen lassen. Dieser Sicherheitsapparat ist nicht links und nicht rechts, sondern schläfrig. Das Staatsversagen birgt in Deutschland ein systemisches Risiko, auch für die Demokratie. Und die Politiker sind keine Zuschauer und auch nicht zuständig für Appelle, wie sie heute Morgen überall zu hören sind. Führung ist gefordert. Der Innenminister hat genau jetzt seinen Auftritt oder er muss abtreten. Wo steckt eigentlich Otto Schily? Was uns sonst noch beschäftigt? Nordkorea und der Fortgang des Friedensprozesses. Dazu habe ich gesprochen mit einem Unterhändler, der seit vielen Jahren vermittelt, den Steinzeitkommunismus oft schon bereist und fast schon liebgewonnen hat. Es geht um die SPD und die Rente, für die jetzt die Vielverdiener aufkommen sollen. Was er davon hält, das hat mir Trigema-Chef Wolfgang Grupp verraten. Und dann schauen wir zur Wall Street und Sophie Schimanski, unserer Reporterin auf dem Parkett. Sie hat Interessantes zur Psyche des Elon Musk zu berichten.
Bitte keine Unsicherheit schüren, das ist meine Anforderung an die SPD.
Na, Frau Bundeskanzlerin, da hat sich die SPD ja millimetergenau dran gehalten. Rente bis zum Jahr 2040 garantieren und das Ganze am besten durch Steuererhöhung von den Reichen eintreiben, das sagt Ralf Stegner immer wieder gern, oder?
Und ja, ich sage es nochmal, die mit den höchsten Einkommen und Vermögen kommen in Deutschland besser weg als anderswo.
Und sollten sich jetzt schon mal darauf einstellen, dass sie tiefer in die Tasche greifen müssen. Sehr viel tiefer. Nur zur Erinnerung, 118 Milliarden sind zur Einlösung des Versprechens, die Rente zu stabilisieren, jährlich nötig. Das entspricht dem Siebenfachen des heutigen Solidaritätszuschlages oder auch dem Vierfachen der Mineralölsteuer. Die Schönen und Reichen dürfen sich also angesprochen fühlen. Und deshalb habe ich bei Trigema-Chef Wolfgang Grupp, Sie wissen schon, der mit dem Affen, angerufen und wollte einfach mal wissen: Herr Grupp, Sie sind einer der Wohlhabenden im Lande, Unternehmer, Fabrikant, Immobilienbesitzer. Fühlen Sie sich schuldig?
Ich fühle mich sicher nicht schuldig, weil ich im Prinzip versucht habe, seit 49 Jahren die Verantwortung für das, was ich mache, auch zu übernehmen. Ich garantiere die Arbeitsplätze, ich garantiere den Kindern unserer Mitarbeiter Arbeitsplätze. Ich habe noch nie jemand aus Arbeitsmangel entlassen, erwarte aber auch, dass meine Mitarbeiter entsprechend natürlich auch Leistung bringen. Wer Vermögen hat, hat auch Verpflichtungen.
Und aber auch in der Verantwortung, Herr Grupp, abzugeben.
Ich bin nicht kleinlich. Ich zahle ja den Höchststeuersatz, selbstverständlich. Und wenn man meint, man müsste 1 oder 2% mehr abgeben, dann lasse ich darüber diskutieren. Wir brauchen die Verantwortung und Haftung in die Entscheidungsträger zurück. Und die, die Fehler machen, müssen auch für ihre Fehler gerade stehen. Dann würde sicherlich, wenn das der Fall wäre, auch einiges mehr für die Rentenkasse übrig bleiben. Ob es allerdings für die 100 Milliarden reicht, ist natürlich die Frage.
Vielleicht auch deshalb möchte die SPD ja auch die Konzerne härter besteuern. Stichwort Steueroase.
Ich bezahle gerne Steuern, aber dass Großkonzerne im Prinzip diese Wahl haben, das sollte unbedingt aus Gerechtigkeitsgründen eingeschränkt werden.
In Deutschland sprudeln die Steuereinnahmen, Herr Grupp. Was tun? Mehr Umverteilung in die Sozialsysteme oder Steuersenkung für die Vielverdiener?
Ich darf die Leistungsträger unserer Gesellschaft nicht immer mehr abzocken. Die Leistungsträger muss ich top bezahlen. Auch in meinem Betrieb muss ich die guten Mitarbeiter, die die Leistung bringen, top bezahlen, damit sie bei mir bleiben und ihre Leistung weiterhin bringen.
Aber dafür verlangen Sie von den Wirtschaftseliten auch mehr Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, richtig?
Ich sag mal, auch wenn ich den Namen Schlecker nennen soll, ich sag mal, hier wurden Tausende von Arbeitsplätzen vernichtet in Gier und Größenwahn mit einem Schneeballsystem, was Schlecker betrieben hat. Es wurden Milliarden Gläubiger nicht bezahlt und dafür hat er dann Bewährung bekommen.
Also Sie wollen sagen, nicht jeder, der sich Leistungsträger nennt, ist doch einer.
Sie können nicht sagen, heute mache ich Fehler und dann lasse ich die Allgemeinheit bezahlen. Wir brauchen die Haftung zurück, dann erledigt sich vieles von selbst und dann könnte man natürlich der Allgemeinheit einen Teil zukommen lassen, dass allgemein, ich sag mal, der Wohlstand auch etwas umverteilt wird. Habe ich überhaupt nichts dagegen.
Und was steht heute in den Zeitungen?
Ein Enthüllungsbericht der Süddeutschen Zeitung sorgt für Furore, denn bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft liegen belastende Unterlagen, die den amtierenden VW-Chef Herbert Diess belasten. Er soll in der Dieselaffäre ebenfalls früher als bislang bekannt informiert gewesen sein. Damals war er noch nicht Konzernchef, aber immerhin doch der Markenvorstand bei VW. Der frühere Leiter der VW-Abteilung Produktsicherheit, sein Name Bernd Gottweiß, hat den Akten zufolge Diess belastet. Endlich! Donald Trump hat den Handelsstreit mit dem südlichen Nachbarn Mexiko heute Nacht beigelegt. Mit einem erneuten Handelsabkommen will er das alte NAFTA ersetzen. Das ist auch für die Arbeiter in den USA, aber eben auch für die Arbeiter in Mexiko eine gute Nachricht. Denn die Löhne steigen. Die steigen in Mexiko von jetzt $10 pro Stunde, in der Automobilindustrie auf mindestens $16 pro Stunde. Vielleicht sollte der Weltgewerkschaftsbund heute Morgen überlegen, doch noch Donald Trump zum Ehrenmitglied zu ernennen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Der Drogenkonsum der Amerikaner. Wenn die Todesstatistik eines Landes eine Art Leistungsbilanz der Dealer- und Drogenkartelle ist, dann laufen die Geschäfte dieser Herren in den USA hervorragend. 2017 starben 72.000 Amerikaner an Heroin, Kokain und Co. Mehr als alle getöteten Soldaten im Vietnamkrieg und mehr als die addierten Höchststände von tödlichen Autounfällen, AIDS und all jenen, die an Waffengewalt in amerikanischen Schulen starben. Dieses neuzeitliche Amerika, das andere dauernd belehren und bestrafen will, hat Grund genug, sich mit sich selbst zu befassen. Diese Todesstatistik ist im Grunde keine Statistik, sondern eine Anklageschrift. Irgendwas läuft falsch mit dem American Way of Life, wenn er für so viele tödlich endet. Wenn es denn einen politischen Lichtblick gibt, dann fällt der Lichtstrahl auf Nordkorea. Denn nach der Begegnung des dortigen Machthabers mit Donald Trump standen endlich wieder Worte in der Zeitung, die in unseren Ohren wie Musik klangen. Abrüstung, Friedensvertrag, die Verschrottung von Nuklearwaffen. Doch dann kam am Wochenende schon wieder Misstöne auf. Mit einem Tweet forderte Trump seinen eigenen Außenminister, der gerade unterwegs war nach Nordkorea, zur Rückkehr auf. Die Verschrottung der Atomwaffen gehe nicht schnell genug voran, grummelte Trump. Doch, und jetzt wird es interessant, der Präsident ist nicht der Einfallspinsel, für den viele ihn hier halten. Denn er ließ seinen neuen Partner in Pyongyang, den Diktator Kim Jong-un, unverzüglich wissen, dass innenpolitische Gründe und keine außenpolitische Relevanz dieser Abberufung zugrunde liegen. So schrieb, ein bisschen verklausuliert, dass dann auch die nordkoreanische Parteizeitung. Woher weiß ich das so genau? Von einem Mann, der die nordkoreanische Parteizeitung lesen lässt und auch ansonsten als Brückenbauer seit vielen Jahren in diesem Konflikt vermittelt. Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier, Sie alle kennen diesen ehemaligen Abteilungsleiter Strategie und Planung aus dem Kanzleramt von Gerhard Schröder, der da so unermüdlich hinter den Kulissen wirkt. Und ich finde, Sie sollten ihn jetzt auch kennenlernen. Herzlich willkommen, Wolfgang Nowak. Sie sind als Unterhändler in den schwierigen Verhandlungen eingebunden zwischen Nordkorea und Südkorea, zwischen den Koreanern insgesamt und den Amerikanern. Wie genau würden Sie Ihre Rolle beschreiben?
Ich verhandle zwischen dem Süden und dem Norden und bin unabhängig. Das heißt, ich sage meine Meinung zu dem, was vorgeschlagen wird, stimme mich selbstverständlich mit den Chinesen, den Japanern und den Südkoreanern und natürlich der deutschen Bundesregierung ab. Aber die Nordkoreaner hören mir zu.
Wie sind Sie zu diesem Job eigentlich gekommen? Sie sind ja ehemaliger Planungschef im Bundeskanzleramt von Gerhard Schröder. Sie waren Präsident der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft. Und jetzt sind Sie auf einmal im vermiemtesten Gelände dieser Erde zwischen Nord- und Südkorea unterwegs.
Es war natürlich eine Herausforderung, als mich der ehemalige Büroleiter von Tony Blair, Jonathan Powell, fragte, ob ich nicht in diesem Konflikt vermitteln wollte. Und ich hab Ja gesagt, weil alle, mit denen ich gesprochen hatten immer gesagt, es ist eine ausweglose Situation, die auf eine Katastrophe zusteuert. Und so verhandle ich seit 2012 und besuche das Land regelmäßig. Und ich fahre in der übernächsten Woche wieder hin, um mich über den Sachstand zu informieren.
Wenn wir an Nordkorea denken, denken wir an Steinzeitkommunismus, an hungernde Kinder, an Menschen in Einheitskleidung, an graue Betonsilos. Entsprechen diese Klischees der dortigen Wirklichkeit?
Und als ich zum ersten Mal hinkam, 2012, entsprach es ein bisschen dem Klischee noch. Die Leute waren in Uniform und das Land war arm. Das Land hat derzeit eine Art Wirtschaftswunder erlebt. Das Land geht wirtschaftlich besser, vor allen Dingen in Pyongyang, aber auch auf dem Land.
Was genau ist seit diesem berühmt, für manche auch berüchtigten Gipfel zwischen dem nordkoreanischen Diktator und dem amerikanischen Präsidenten, was genau hat sich seitdem verändert?
Die Propaganda im Land, im Norden, ist friedlicher geworden. Es ist also keine Kampfstimmung mehr. An der Grenze ist der Druck raus. Es werden Grenzposten nicht mehr besetzt. Es gibt nicht mehr diese Manöver. Es gibt keine Raketentests mehr. Und die Sprache hat sich gewandelt. Und vor allen Dingen sind sich die beiden Koreas, was sehr wichtig ist, viel nahe gekommen und eilen eigentlich dem Friedensprozess voraus. Die beiden Koreas sind untereinander schon weiter im Friedensprozess gediehen als mit den Amerikanern und mit anderen Ländern.
Moment, Herr Nowak, was mir noch fehlt, Sie haben das Wort Atom und Nuklear noch gar nicht benutzt. Eigentlich wartet die Welt doch auf ein Signal, dass die Pläne zum Bau einer Atomrakete in den Aktenschrank wandern.
Nordkorea hat die Position, dass in dem Augenblick, wo der Kriegszustand beendet ist, dass sie dann die Abrüstung machen.
Und die nordkoreanische Führung bekommt das innerhalb ihrer Partei und in ihrer Bevölkerung auch hin, nach Jahren der Hetzpropaganda gegen den Westen und der Verteufelung eines jeglichen US-Präsidenten?
Ist tatsächlich interessant, aber das ist total gekippt. Dass ich, als ich da war, waren nur geballte Fäuste überall an der Wand. Das ist total gekippt, das ist eine ganz andere Bilderwelt. Da man die Zeitung ja dort nicht lesen kann, muss man die Ikonografie betrachten. Da sind sehr viele Blumen, sehr viel Frieden. Und ich bin gespannt, wie die 70-Jahr-Feier stattfinden wird. Die wird in den nächsten Monaten stattfinden. Ob da Militärparaden sind oder nicht, ich bin eingeladen und werde ich mir das ansehen.
Haben Sie Chancen, den obersten Führer Nordkoreas zu treffen?
Ich habe ihn schon einmal getroffen bei einem großen Empfang. Da war ich aber einer unter vielen. Ich hoffe, dass ich ihn treffen kann. Er spricht Deutsch und er hat mit mir eins gemeinsam. Er kocht gerne, sodass man also sicherlich auch ein Gesprächsthema hätte außerhalb der Politik.
Vielen Dank, Herr Nowak.
Danke Ihnen.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Sophie, neue Erkenntnisse über Elon Musks Kind an die Öffentlichkeit gelangt. Was verraten Sie uns über die Psyche dieses Elektropioniers?
Naja, Musk ist unheimlich emotional und impulsiv. In einem Artikel übrigens über ihn geschrieben von seiner ersten Ehefrau Justine Musk spielt Grenzenlosigkeit eine große Rolle und durchaus auch Größenwahn und Narzissmus. In allem scheint er immer übertreiben zu müssen und auch dieses Mal ist er einfach übers Ziel hinausgeschossen.
Und was genauso viel lehrt uns dieser Artikel der ehemaligen Ehefrau über Elon Musk?
Was ich an Elon Musk spannend finde und was dieser Artikel besonders gut eigentlich zeigt, ist eine gewisse Ungeduld. Und zwar nicht nur eine Ungeduld im Sinne von möglichst schnell Sachen erreichen, sondern auch eine Ungeduld mit Menschen, die anders denken als er selbst. Also er ist der Visionär, er hat das große Ganze im Blick. Und was ihn stört, sind Menschen, die das nicht im Blick haben, sondern die sich auf langweilige Quartalsergebnisse konzentrieren, die es alle 3 Monate gibt, wo er wahrscheinlich 30 Jahre sozusagen in die Zukunft blickt. Und diese Ungeduld, die hat man auch in seiner Beziehung zum Beispiel zu seiner Ex-Frau ganz klar gesehen. Also das ein Muster sozusagen von Elon Musk.
Er ist nicht der erste extrovertierte Gründer des Silicon Valley. Wie können die Investoren damit leben?
Naja, so wie Musk kein typischer CEO ist, sind die Anleger eben auch keine typischen Investoren, die nur wegen Dividenden und Gewinnen drin sind. Tesla ist regelrecht eine Religion.
Lieber Gruß nach New York. Vielen Dank, Sophie.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
die Vergesslichkeit der Bundeskanzlerin. Sie hat im Wahlkampf eine Steuerentlastung von mindestens 15 Milliarden Euro versprochen. Und jetzt, noch kein Jahr später, hat sie scheinbar alles vergessen. Dabei haben wir doch einen Überschuss in der Staatskasse von knapp 50 Milliarden. Frau Bundeskanzlerin, aufwachen bitte. Steuersenkungen sind kein Geschenk, sondern in dieser Wirtschaftslage eine Verpflichtung. Und außerdem, es gilt das gesprochene Wort, auch wenn es im Wahlkampf gesprochen wurde. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Steingarts Morning Briefing, der Podcast.